ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend und willkommen zum Nachtmagazin. Die Welt verändert sich, die Wahrheit bleibt. So steht es auf diesem Plakat in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Gemeint ist damit die sehr eigene russische Wahrheit, die besagt, die Ukraine hat die Russinnen und Russen im Donbass unterdrückt und ihnen mit Vernichtung gedroht. Deshalb ist der Krieg gerechtfertigt. Ebenso wie die jetzt geplanten sogenannten Referenden. Ab Freitag sollen die Menschen im Osten der Ukraine über einen Anschluss an Russland abstimmen. Und zwar in den Regionen Luhansk und Donetsk, die Russland kurz vor Kriegsbeginn als unabhängig anerkannt hatte. Außerdem in Saporischschja und in Cherson, die unter pro-russischer Kontrolle stehen.
Wer ist für das Referendum? Diese Frage ist in der Gesellschaftskammer der russisch kontrollierten sogenannten Volksrepublik Donetsk eher eine rhetorische. Alle Hände oben, auch in der Nachbarregion Luhansk. Die Gebiete gehören zur Ukraine. Russland hat dortige Separatisten unterstützt, sogenannte Volksrepubliken gründen lassen und lässt die nun per Abstimmung russisch werden. Ein Referendum, das unseren Traum erfüllt. Wir kehren heim in die Russische Föderation. In mehreren zur Ukraine gehörenden und russisch besetzten Gebieten sollen sogenannte Referenden abgehalten werden, hastig einberufen, 5 Tage lang unter Kriegsbedingungen. In Zukunft gemeinsam mit Russland steht auf dem Plakat im besetzten Cherson. Das Ergebnis der Abstimmung scheint längst festzustehen. Russland schafft Fakten. Wenn das Referendum erst durch ist, sagt der von Russland eingesetzte Gebietschef von Cherson, und das Ergebnis feststeht, wird es unsere Zukunft bestimmen. Wir haben Kurs genommen auf die Wiedervereinigung mit Russland und wir kehren davon nicht mehr ab. In New York kritisierte der Kanzler das russische Vorhaben scharf. Man unterstütze weiterhin die Ukraine.
Deshalb ist auch ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat. Das ist alles nur der Versuch einer imperialistischen Aggression, die dadurch verbrämt werden soll.
Im Eilverfahren verabschiedete die Duma heute ein Gesetz, das Desertion oder Ungehorsam im Kriegsfall oder bei einer Mobilmachung härter bestraft. Beobachter sehen darin eine Vorbereitung für eine mögliche größere Mobilmachung. Werbung für bezahlten Einsatz als Soldat machte Russlands Armee am Wochenende in der Stadt Rostow am Don. Wer sich für 3 oder 6 Monate verpflichtet, soll monatlich umgerechnet 2.500 Euro oder mehr verdienen, das Dreifache des russischen Durchschnittslohns. Bewerben kann sich, wer zwischen 18 und 60 Jahren alt ist und einen Schulabschluss hat.
Er war tatsächlich noch niemals in New York, auch privat nicht. Olaf Scholz erlebt jetzt als Bundeskanzler erstmals die Stadt mit den vielen Wolkenkratzern, die niemals schläft und in der heute die Generalversammlung der Vereinten Nationen begonnen hat. Scholz ist also beruflich da, auch wenn er sich nach dem langen Flug privat einen kleinen Ausflug in den Bryant Park gegönnt hat. Später in dieser Nacht ist er aber im UN-Hauptquartier und wird, ebenfalls eine Premiere für ihn, eine Rede halten vor den versammelten Regierungsvertretern aus aller Welt.
Mehr als 150 Delegationen aus aller Welt, nach 2 Jahren Pandemie erstmals eine Generaldebatte ohne Einschränkungen. Zu Beginn wählt UN-Generalsekretär Guterres deutliche Worte zum Klimawandel, der Planet so wörtlich brenne, zur weltweiten Ernährungslage und zum Ukraine-Krieg, der die Debatte in diesem Jahr überschattet. In der Welt stößt die russische Invasion auf große Aufmerksamkeit. Der Krieg hat zu weitreichender Zerstörung mit massiven Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen humanitären Rechts geführt. Mit Blick auf die Energiekrise fordert der Generalsekretär ein Umdenken. Industriestaaten müssten Krisengewinne von Erdöl-, Kohle- und Erdgasunternehmen besteuern. Die Welt sei insgesamt in Gefahr, aber es gebe auch immer wieder etwas Hoffnung. Als Beispiel nennt er einen Frachter, der unter UN-Flagge ukrainisches Getreide nach Afrika geliefert habe. Dieses Schiff ist ein Symbol, was wir auf der Welt erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Die Ernährungssicherheit ist ein weiteres wichtiges Thema in New York bei einem Sondergipfel von Afrikanischer Union, EU und USA. Die Hilfsprogramme der UN, wie bei den Überschwemmungen in Pakistan, zeigten die Dringlichkeit, schnell zu handeln. Die Staaten stünden vor großen Herausforderungen, so der Kanzler.
Wir leben in einer Zeit, in der es eigentlich möglich ist, zu verhindern, dass Hunger noch eine Realität ist auf dieser Welt. Und deshalb haben wir eine Verantwortung dafür beizutragen, mit auch finanziellen Mitteln der reichen Länder, dass das gelingt, jetzt und in dieser Zeit.
Viele Krisen bestimmen in diesem Jahr die Tagesordnung in New York, allen voran der Ukraine-Krieg. Seit Tagen kursieren Gerüchte, es könne ein direktes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und dem ukrainischen Außenminister Kuleba geben. Doch UN-Beobachter halten das für eher unwahrscheinlich.
Schalten wir zu Heribert Roth in New York. Just zum Start der UN-Generalversammlung kommen aus Russland mit den sogenannten Referenden neue Provokationen. Welche Reaktionen löst das aus?
Ja, scharfe Verurteilungen. Vor gut einer Stunde hat der französische Präsident Macron seine Rede gehalten und sprach auch insgesamt von einer Rückkehr zum Imperialismus, was die russische Politik anbelangt. Und auch die geplanten Scheinreferenden, die verurteilte er scharf. Und man hört hier auch von vielen UN-Beobachtern, dass man sehr besorgt ist, weil eben Russland Fakten schaffe. Und es auch durchaus viele gibt, die über Sanktionen also sprechen, sagen, ob es weitere Sanktionen geben müsse. Aber insgesamt ist die Sorge schon groß über das Vorgehen Russlands und des russischen Präsidenten, diese Referenden in den nächsten Tagen durchzuführen.
Nun wird Kanzler Scholz in Kürze das erste Mal vor der Vollversammlung sprechen. Welche Erwartungen gibt es an die Rede?
Ja, es ist ja seine Premiere hier auf der Weltbühne, seine erste Rede als Bundeskanzler von den Vereinten Nationen bei dieser wichtigen Generaldebatte. Und da sind die Erwartungen schon hoch. Zum einen, welche Worte er findet, was das Vorgehen Russlands jetzt anbelangt, auch mit Blick auf diese Scheinreferenden. Aber auch, ob der Bundeskanzler hier zum Beispiel eine Reform des Weltsicherheitsrats ansprechen wird. Das haben die Deutschen ja in der Vergangenheit immer wieder getan. Es gibt ja viele, die auch sagen, da müsste sich endlich was ändern, denn diese Struktur des wichtigsten Organs der Vereinten Nationen sei noch aus der Nachkriegszeit. Insofern müsse man zum Beispiel über diese permanenten Mitglieder, deren Vetorecht reden, das sei nicht mehr zeitgemäß. Man müsste vielleicht den Weltsicherheitsrat vergrößern, um auch andere Länder zu berücksichtigen. Also insofern sind die Erwartungen groß und auch die Spannung ist schon gegeben, mit welchen Worten hier Olaf Scholz bei seiner Premiere auftritt.
Dankeschön, Heribert Roth in New York. Und vom Bundeskanzler kommen wir zum Wirtschaftsminister, zum Bundeswirtschaftsminister. Robert Habeck hat sich zuletzt viel Kritik anhören müssen für seine Gasumlage zu zahlen von den Gaskunden vom 1. Oktober an. So ist es geplant. Es könnte aber auch sein, dass es nicht so weit kommt. Denn Deutschlands wichtigster Gasimporteur Uniper soll zum größten Teil verstaatlicht werden. Ob eine Umlage dann noch verfassungsrechtlich zulässig ist, Habeck hat offenbar Bedenken. Das Geld ist für Importeure wie Uniper gedacht, die das Gas jetzt drastisch verteuert nachkaufen müssen.
In finanzieller Schieflage ist der Gaskonzern Uniper schon lange, jetzt eilt der Bund zur Rettung. Wie das Unternehmen berichtet, laufen derzeit finale Gespräche über eine Verstaatlichung inklusive Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält. Die finale Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen. Eine Folge könnte auch ein Ende der Gasumlage sein, noch bevor diese überhaupt in Kraft getreten ist. Im Fall der Übernahme durch den Bund sollte die Gasumlage laut Wirtschaftsminister Habeck durch umfassende Staatshilfen ersetzt werden. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Habeck sieht finanzverfassungsrechtliche Zweifel, sollte der Bund einsteigen. Unterstützung von der Grünen Fraktion.
Sollte sich die Rechtsnatur der Unternehmen ändern, die von dieser Umlage profitieren, dann ist es natürlich so, dass man auch die Rechtsnatur der Umlage noch einmal bewerten muss.
Widerspruch soll es unter anderem aus dem Kanzleramt geben. Verstaatlichung und Gasumlage schlössen sich nicht aus. Die Union wirft der Ampelregierung vor, die Energiesicherheit in Deutschland zu gefährden.
Die Konsequenzen für die Energieversorgung liegen seit Wochen auf dem Tisch. Und wir sehen eine sich um fast alle Themen streitende Regierung. Das beginnt bei der Gasumlage.
Ob der Rückzug von der Gasumlage wirklich kommt, wird ein entscheidendes Thema der nächsten Tage werden. Die Rettung von Uniper hingegen könnte Berichten zufolge schon morgen beschlossen werden.
Mit wem haben Sie heute wie lange telefoniert und wo waren Sie im Internet unterwegs? Solche Informationen könnten bei einer Vorratsdatenspeicherung wochenlang auf solchen Servern gesichert werden, ohne konkreten Verdacht. Allerdings ist diese Regelung aktuell auf Eis gelegt, weil rechtlich vieles unklar war. Jetzt aber hat der Europäische Gerichtshof für Klarheit gesorgt. Er hält die anlasslose Vorratsdatenspeicherung für nicht rechtens. Das freut diejenigen, für die die Privatsphäre unbedingt geachtet werden muss. Enttäuscht ist, wer sagt, die Speicherung hilft, wenn wir gegen schwere Verbrechen kämpfen. Wie das Urteil umgesetzt wird, das sorgt auch in der Regierungskoalition für neue Debatten.
Egal ob beim Surfen im Internet oder beim Telefonieren, überall hinterlassen wir Daten. Nach dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung von 2015 sollten sie auch ohne Anlass gespeichert werden, um sie im Verdachtsfall an Ermittlungsbehörden weiterzugeben. Eine Verletzung der digitalen Privatsphäre hat der Europäische Gerichtshof heute geurteilt. Prinzipiell eine gute Entscheidung finden die Zuständigen in der Ampel.
Heute ist ein guter Tag für die Bürgerrechte, ein guter Tag für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.
Der Europäische Gerichtshof hat über die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung entschieden. Es ist gut, dass damit die Jahre der Rechtsunsicherheit zu Ende gehen.
Soweit so einig, wenn da bloß nicht die Ausnahmefälle wären, in denen der EuGH das Speichern erlaubt. Etwa vorübergehend, wenn die nationale Sicherheit gefährdet ist, zum Beispiel bei Terrorgefahr. Begrenzt auf bestimmte Personen oder Orte, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn es um die IP-Adressen von Internetnutzern geht. Gerade beim letzten Punkt droht Streit in der Ampel. Die Innenministerin will IP-Adressen speichern lassen, vor allem um die Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Netz zu bekämpfen. Und das auch ohne speziellen Anlass.
Mir ging es ja von Anfang an um die Möglichkeit, die IP-Adressen zu speichern, damit wir die Täter ermitteln können. Das ist ja das Wichtige, was insbesondere für die Ermittlungsbehörden im Vordergrund steht.
Zustimmung kommt vom Bund der Kriminalbeamten. Man brauche diese Daten dringend zur Verbrechensbekämpfung. Es sei nicht das Ziel, unschuldige Menschen zu bespitzeln.
Dafür haben wir jetzt unter uns gesagt, auch gar keine Zeit und gar kein Personal. Uns geht es darum, wirklich die Straftäterinnen und Straftäter von bestimmten Straftaten, hier geht es um schwere Straftaten, zu identifizieren.
Grüne und FDP verweisen darauf, dass ein anlassloses Speichern von Daten im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Der Justizminister bevorzugt eine Alternative, das sogenannte Quick Freeze.
Nur wenn ein Anlass gegeben ist, kann gespeichert werden. Und dazu muss ein Richter oder eine Richterin dazu entscheiden. Und wenn dann klar ist, dass diese gesicherten Daten erforderlich sind, um ein Ermittlungsverfahren zum Erfolge zu führen, dann kann mit einer erneuten richterlichen Entscheidung davon auch Gebrauch gemacht werden.
Rückendeckung kommt von Netzaktivisten.
Bei der Speicherung von IP-Adressen aller Bürgerinnen und Bürger muss man die Frage stellen, wollen wir alle Menschen unter Pauschalverdacht stellen? Ist das das Menschenbild, was auch die Bundesregierung leben will?
In der Ampel gibt es noch Klärungsbedarf und das Ziel, schon bald ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen.
Eine unbeschwerte Kindheit und Jugend, das wünschen sich viele Eltern für ihren Nachwuchs. Aber das Leben ist für sie gerade weder Bullabü noch Ponyhof. Erst 2,5 lange Jahre Corona-Einschränkungen, jetzt der Krieg nicht weit entfernt. Dazu der Klimawandel und mehr von ihnen wachsen in Armut auf, verstärkt durch die explodierenden Energiepreise. Das alles macht etwas mit den Kindern und Jugendlichen. Über Ängste und Träume hat Daniela Diehl am heutigen Weltkindertag mit Schülerinnen und Schülern gesprochen.
Ich heiße Samira, bin 14 Jahre alt.
Ich heiße Alessia, bin 15 Jahre alt.
Ich heiße Sarah, ich bin 14 Jahre alt.
Ich bin Chania, ich bin 15 Jahre alt.
Ich gehe viel mit meiner Familie raus und Freunden.
Ja, ich gehe gerne raus, spiele mit meinem Hund und mache was mit der Familie.
Ich gehe gerne mit Freunden raus.
Ich mag gerne Fußball spielen.
Wir gehen alle auf die Bergerschule.
Bei uns sind Kinder, die an der Regelschule, ich sag mal, gescheitert sind, die dort nicht mit dem Lernen entsprechend mitkommen und einen besonderen Unterstützungsbedarf im Bereich des Lernens haben. Ich glaube, dass wir in der Schule gerade eine sehr belastete Generation von Kindern und Jugendlichen haben. Denken Sie an die Übergänge, die in Sondersituationen Corona stattgefunden haben.
Also ich war auch sehr viel zu Hause, weil meine Mutter hat einen Freund, der hat Herzprobleme. Und deswegen hatten die halt Angst, dass ich die anstecke.
Das war sehr schlecht, da, weil ich keine Hilfe bekommen habe, weil meine Eltern können ja halt nicht so ganz gut Deutsch.
Ich war sehr viel alleine. Ich habe meine Freunde nur
manchmal so gesehen, also nicht oft.
Und jetzt kommt da noch die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg.
Ich komme aus Syrien, da gab es ja auch Krieg, als ich klein war. Also ich kenne es gefühlt schon.
Ich kriege halt schon viel mit, weil meine Eltern zum Beispiel erzählen mir auch viel, dass es Krieg gibt, dass man halt aufpassen muss und dass man halt, dass der Krieg kann ja auch herkommen.
Es ist halt traurig so zu sehen, so kleine Kinder, die verletzt werden und so.
Das tut mir ja schon auch leid, weil ich meine, die können ja eigentlich gar nichts dafür. Aber ich bin erst 15 so, ich kann da ja eh nicht so viel dran ändern.
Mit den Folgen, die wir hier auch haben.
Es ist halt so viele Sachen teuer geworden, auch das Benzin, Gas, Lebensmittel. Meine Eltern sagen, okay, zum Beispiel, es gibt Sachen, die man schon kaufen kann. Und es gibt Sachen, die sagen, nicht jetzt, lass es lieber nachher.
Und es ist halt schon nicht gut, vor allem, wenn man viele Geschwister hat und viel einkaufen muss oder eine Großfamilie einfach so hat. Ist schon schwierig dann.
Was ich für mich wünsche, dass ich halt in das Herbst, dass keine Schule zugeht.
Dass halt die Preise wieder ein bisschen runtergehen und für den Krieg natürlich, dass es aufhört. Und wegen Corona, dass das halt eher ein bisschen wieder so lockerer wird, halt so wie es halt jetzt ist.
Sie wissen vielleicht nicht, wer dieser Mann hier ist, aber die meisten von Ihnen kennen sicher sein berühmtestes Bild, der Schrei. Das ist also Edvard Munch, der norwegische Künstler, Mitbegründer der modernen Malerei. Hier hat er sich mal selbst porträtiert, ein Selbstbildnis, das stilistisch nicht viel mit dem Schrei zu tun hat. Munch hat in 6 Jahrzehnten eben ganz unterschiedliche Werke erschaffen. Er hat eine Entwicklung durchgemacht und lässt sich nicht auf den Schrei reduzieren. Diese Vielfalt will jetzt eine Ausstellung in Paris zeigen.
Leuchtende Farben, ein unverkennbarer Pinselstrich und viel Emotion. Mehr als 100 Werke des norwegischen Künstlers Edvard Munch sind ab heute im Pariser Musée d'Orsay zu sehen. Darin nicht nur seine berühmtesten Motive wie die Madonna oder der Schrei. Den Kuratorinnen geht es darum zu zeigen, dass das Werk von Munch deutlich vielfältiger ist. In seinem langen Schaffenszyklus hat er sich immer wieder künstlerisch erneuert. Er hat weiterentwickelt, wie er malt, welche Farben er benutzt. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel hat er viel heller gemalt. Und gleichzeitig erkennt man immer, dass er sich treu bleibt. Edvard Munch gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. 6 Jahrzehnte war er künstlerisch tätig und hat mehr als 26.000 Kunstwerke hinterlassen. Darunter Grafiken, Zeichnungen und Gemälde. In Munchs Arbeiten geht es um essentielle Erfahrungen wie Liebe oder Freundschaft. Oft geprägt durch persönliche Erlebnisse wie den Tod der Schwester. Mit dem Heruntertropfen der Farbe, was sehr modern ist, zeigt er die Angst vor dem Tod. Und nebendran sieht man leere Gesichter wie Gespenster. Die Ausstellung in Paris zeigt aber vor allem, dass Munchs Werk weit weniger düster ist, als viele denken.
Und ebenfalls gar nicht düster ist das, was das Wetter morgen in weiten Teilen zu bieten hat. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht ist es oft klar. In einigen Niederungen und Flusstälern bildet sich Nebel. Sobald der sich aufgelöst hat und abseits davon scheint am Tag die Sonne. Der Himmel zeigt sich meist nur locker oder gering bewölkt. Im Osten kommt es vereinzelt zu Schauern. Im Erzgebirge bleibt es mit 11 Grad am kühlsten. Im Breisgau werden milde 19 Grad erreicht. Morgen Nacht reichen die Tiefstwerte von 12 bis minus 1 Grad.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin. Gegen 2 Uhr versorgt Sie Susanne Daubner mit den Nachrichten der Tagesschau. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht. Tschüss.